Einige von euch kennen vielleicht dieses alte Lied, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, von wem es ist. Love is all around the world. Von wem ist das? Weiß ich nicht. Also für alle, die Englisch nicht so gut können, Liebe ist überall in der ganzen Welt zu finden und ist Thema, das ist so, so könnte man das vielleicht so übersetzen, ist überall da und das stimmt ja. Also Liebe haben wir ja nicht gepachtet. Weil wir Christen sind, haben wir Liebe nicht gepachtet. Liebe gibt es auch woanders und gibt es bei Menschen, die anders glauben oder gar nicht glauben. Und die Sehnsucht danach, geliebt zu werden und einen Menschen oder anderes lieben zu können, die scheint ja tief in menschliche Herzen hineingepflanzt zu sein. Und das ist ja auch kein neuzeitliches Phänomen, das hat es in anderer Form wahrscheinlich immer schon gegeben. Von daher, Love is all around the world. Liebe als Thema über alle Welt, durch alle Zeiten hindurch, ist gar nichts Besonderes, sondern das finden wir überall. Und wenn wir heute, ich bin nicht so ein Schlagerhörer oder Musikhörer, ich schätze mal, jedes zweite Lied handelt irgendwie von Liebe oder irgend sowas. Für alle Christenmenschen ist natürlich auch klar, Liebe ist eins der beherrschenden Themen unserer Gottesbeziehung und unserer Heiligen Schrift. Und ich möchte uns darum ein Bibelwort lesen, das auch heute für diesen Sonntag vorgeschlagen ist als Predigtwort aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Abvers 7. Ich lese allerdings, weil das so ein langer Text ist, ein bisschen in Ausschnitten. Johannes an seine Gemeinde im Namen Gottes: Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Und die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt. Der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden. Denn er hat seine Liebe, dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe im Glauben angenommen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Und darin hat die Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Jesus Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind wir auch wir in dieser, so sind es auch wir in dieser Welt. In der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dieses Gebot hat Gott uns gegeben: Wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Liebe, Liebe, Liebe. Quer und durch zu Gott und zu Menschen. Und Johannes wiederholt es dann immer noch mal wieder in anderen Worten oder ein bisschen anderen Zusammenhängen. Liebe, Liebe, Liebe. Zum Beispiel heißt es hier: Gott ist die Liebe. Oder nicht wir haben Gott geliebt. Er hat uns geliebt zuerst. Oder wie ist die Liebe sichtbar geworden? Darin ist sie erschienen, hat sie sich gezeigt, die Liebe Gottes, dass Gott seinen einzigen Sohn in diese Welt geschickt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Jana hat eben am Anfang des Gottesdienstes davon gesprochen, wie Liebe sichtbar wird, wie Liebe sich zeigt, was Liebe vielleicht auch bedeuten könnte zwischen Menschen. Johannes setzt hier am Anfang zumindest einen erstmal anderen Schwerpunkt. Er spricht nicht von dem, wie wir lieben oder was wir an Liebe machen oder so, sondern er spricht am Anfang und eigentlich durchgehend immer, Gott ist Liebe. Das scheint für uns Christen auf den ersten Blick ja eine Binsenweisheit zu sein, ein selbstverständlicher Satz. Ich muss gestehen, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das bei jedem von uns tatsächlich eine solche Binsenweisheit im Herzen und im Leben und in der Lebensrealität ist. Gott ist Liebe. Wie gesagt, ich kenne euch ja jetzt nicht, kann noch nicht mal die Namen, so nur von ein paar weiß ich das. Da war letzten Sonntag und eben zum Beispiel von dem Burmeister Matthias oder irgendwie so die Rede. Ich kenne den ja nicht, will auch gar nichts sagen und so, aber ich habe so gedacht, wie ist denn das, wenn man mit, eher ein bisschen überraschend, so habe ich es verstanden, so krank wird und mit einmal im Krankenhaus ist und Dinge mit einmal unklar werden. Wie könnte es im Leben weitergehen oder was passiert jetzt eigentlich? Kann ich dann diesen Satz, Gott liebt mich, so fest im Herzen haben? Ja, das kann man. Aber wie sieht's denn bei mir dann aus? Ist das tatsächlich so? Oder fange ich dann vielleicht an zu fragen, ja Gott, wenn du mich liebst, müsste mein Leben da nicht anders aussehen? Das könnte ja sein. Ich will nur diese eine Lebenssituation herausgreifen. Ihr kennt für euch und für andere Menschen sicherlich andere Lebenssituationen oder Arten und Weise, diese Welt wahrzunehmen und sein eigenes Leben wahrzunehmen und daran zu denken, Gott ist da und wie kriege ich das jetzt zusammen? Gott ist Liebe. Also nicht, dass man grundsätzlich daran zweifeln muss, aber es kann passieren. Ich kenne tatsächlich auch einige Menschen, auch Christenmenschen, die würden am grünen Tisch sagen, ja, das stimmt, Gott ist Liebe. Aber tief im Herzen lauert manchmal, flüstert manchmal ein anderer Satz. Zum Beispiel der Satz, Gott macht mir Angst. Denn wer weiß, ob ich vor ihm bestehen kann. Und ich habe den Eindruck, wenn wir als Christen von Gott sprechen, unter Menschen dieser Zeit, in unserer Umwelt, in unserem Umfeld, dass wahrscheinlich eher Leute da sind, die den Eindruck haben, Gott ist dafür da, Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Gott ist dafür da, dass, wenn er überhaupt existiert, dass irgendwie mal gesagt werden muss, was richtig ist und was falsch ist. Und Gott ist sowas wie der große Rechnungsprüfer, der irgendwann Rechenschaft fordert und einfordert und sagt, wie sieht's denn aus bei dir in deinem Leben, deiner Existenz? Wie ist denn das zum Beispiel mit der Liebe? Hast du das immer richtig gemacht? Und wenn man diese Frage hört, wie sieht's denn aus mit der Liebe? Hast du das immer richtig gemacht? Da kann sich schnell Angst und Unsicherheit ausbreiten. Gott ist Liebe. Mir scheint das längst nicht so selbstverständlich, wie ich es auf den ersten Blick immer wieder denke und wie ich es, wenn ich jetzt lange hier bin, ihr von mir auch immer wieder hören werdet. Ich werde ja nichts anderes erzählen. Manchmal ist es ja, glaube ich, sogar einfacher, einem Gott oder einem Gott zu gehorchen oder auf einen Gott zu hören, der klare Anweisungen gibt. Aber wenn Gott sagt, Liebe, das ist ja alles andere als eine klare Anweisung. Wie macht man das denn? Was ist denn das eigentlich? wie sieht Liebe denn eigentlich aus in der Praxis? Wie wird denn das konkret heute, morgen, mein Miteinander mit meinem Partner, meiner Partnerin, den Kindern in der Schule und wie auch immer? Wenn da stehen würde, erstens, zweitens, drittens für heute und morgen, das kriegen wir hin. Aber so allgemein. Und wenn ein Gott dann noch sagt, mach dieses, erstens, zweitens, drittens, dann kann ich dem auch folgen und kann, wenn ich das will, eben diesem fordernden Gott auch gehorchen. Einem Gott, der etwas von mir einfordert oder einklagt, dem kann ich auch etwas anbieten und hingeben. Aber einem Gott, der Liebe ist, also nicht nur liebt, sondern quasi die Liebe in Person, das, was man sich unter Liebe alles überhaupt nur vorstellen kann. Wenn Gott Liebe ist, wie kann ich dem eigentlich etwas Gutes tun? Wie kann ich den zufriedenstellen? Ich würde ja sagen, gar nicht. Durch gar nichts. Dem kann ich nicht mehr bieten, denn der hat ja alles in sich. Das Einzige, was ich diesem Gott gegenüber tun kann, ist sich lieben lassen. Nicht ihm Liebe geben, sondern sich Liebe lassen. Und ich glaube, so steht Gott auch heute in diesem Gottesdienst vor uns, wenn ihr euch das so vorstellen wollt. Gott steht nicht hier und sagt in erster Linie, neue Woche ist da und alles, was kommt und so, und überleg, welchen Menschen du begegnest und wie du lieben kannst, sondern Gott steht heute Morgen als erstes erstmal hier und sagt, tu dein Herz auf. Ich bin da, um dich zu lieben. Und alles, was du an Ängstlichkeit da hast, alles, was an Furcht da ist, an Unsicherheit, das will ich ausräumen. Wir sind eingeladen, uns lieben zu lassen. Das ist das Erste und Wichtigste. Wie sagt das Johannes hier? Ich weiß oder wir wissen, ich bin zuerst geliebt. Zuerst nicht einfach nur zeitlich, sondern das geht allem anderen voraus. Ich bin geliebt. Und jeder von uns ist eben eingeladen, lass dich lieben. Natürlich kann ich auf Gottes Liebe verzichten. Auch wenn ich ein ganzes Leben lang dann vielleicht mit der Sehnsucht nach einer viel größeren Liebe leben muss, ohne sie je in dieser Welt und in dieser Zeit zu finden. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, wir gehen nicht verloren, weil wir ohne Gott schlechte Menschen sind. Denn das stimmt schlicht und einfach nicht. Es gibt viele gute Menschen in dieser Welt, die Gott nicht kennen. Ich glaube, wir gehen an versäumter Liebe verloren, dass wir uns Gottes Liebe nicht für uns gelten lassen, dass wir uns von ihm nicht lieben lassen. Das gilt menschlich gesehen ja auch. Menschliches Leben ohne erfahrene Liebe ist nicht schön. Gott ist Liebe, damit keiner in dieser Welt, niemand von uns kaputt geht. Und eben, er hat uns zuerst geliebt, er uns. Das ist die grundsätzliche Reihenfolge christlichen Glaubens, christlicher Vorstellung vom Leben mit Gott. Er ist immer der Erste. Bevor ich einen Gedanken aussprechen kann, oder denken kann, hat er schon mich geliebt. Bevor ich einen Satz sprechen kann, hat er über meinem Leben schon seine Liebe zugesagt. Ich war gestern noch mal in Schleswig meiner Frau beim Umzug helfen, und da waren auch unsere Töchter, ein Teil der Töchter da mit ihren Enkeln. Also mit unseren Enkeln, mit ihren Töchtern. Und die Jüngsten sind 3 und 5 Monate. Oder 4 und 6, irgendwie. Die können noch nicht so richtig viel. Also weder krabbeln, noch reden, noch sonst irgendwie sowas. Aber was ist das für ein Gefühl, für eine Idee? Was merkt man, wenn man dieses kleine Kind auf den Arm nimmt? Dann macht man so und guckt, und ich als Opa freue mich, wenn es dann das erste Lächeln kommt. Und wie schön ist das, wenn man entdeckt, ich wende mich diesem kleinen Menschenkind zu und das fängt an, auf mich zu reagieren. jetzt langsam wachsend, jede Woche, jeden Tag, jeden Monat neu. Es fängt an, auf mich zu reagieren. Das ist das, was Gott gegenüber dir und uns denkt. Dass er dich anguckt, in den Arm nimmt, an sein Herz nimmt und darauf wartet, dass wir reagieren. Und das ist ja keine Forderung. Ich als Opa sage ja nicht, du musst jetzt aber mich lieb haben oder nun fang endlich mal an zu lächeln. Sondern was macht man nicht alles, ne? So schütteln und Grimassen und alles sowas, ne? Marlies kann das vormachen, genau. Was stellt man da nicht alles an, dass diese kleinen Wesen anfangen zu reagieren? So macht das Gott. So macht er das mit uns. Da steht er und wartet darauf, guck mich an, lächel mich an, sei zufrieden, dass ich dich auf dem Arm habe. Gott ist immer der Erste. Bevor ich überhaupt beten kann, hat er schon seinen Segen über mich ausgesprochen. Vom ersten Atemzug an haucht er mir seine Liebe ein. Das gilt vor allem anderen. Und ihr Lieben, das werdet ihr von mir immer hören. Das gilt zuerst. Alles andere bringt uns in Sackgassen und in Schwierigkeiten unseres Glaubens hinein. Vor jeder Forderung, die hat Gott auch, vor jedem Anspruch, die Gott auch hat, die er mir zumutet, vor jeder Aufgabe, die er mir stellt, vor jedem Gebot, also vor jeder Einladung, ein gutes Leben zu führen, vor allem gibt er mir die Zusage, dass er mich liebt. Vielleicht erinnern sich manche von euch noch an ihre erste Liebe. Bei manchen ist das ja schon lange her. Wie das ist, wenn man das erste Mal so richtig verknallt ist. Da, weiß ich nicht, da kommt doch keiner auf die Idee und sagt, boah, jetzt, das ist aber schwierig jetzt. Und jetzt muss ich aufpassen, wie ich mich jetzt irgendwie verhalte. Oder ob ich, ja, vielleicht denkt man, das muss ich alles richtig machen, damit ich diese Liebe behalte. Aber es kommt doch keiner dann, wenn er so richtig vom Herzen verliebt ist, auf die Idee zu sagen, jetzt muss ich mich aber richtig anstrengen und sonst irgendwas machen. Wenn überhaupt, man macht das dann. Aber es ist ja keine Forderung oder eine Last. Man kann unter dieser Erfahrung, ich werde geliebt, da guckt mich einer an. Und dann fängt das Kribbeln im Bauch an. Man kann so richtig aufatmen. Wer es sich hat sagen lassen, dass Gott ihn liebt, der hat das Wesentliche des Glaubens erfasst. Alles andere ist zweitrangig, nachgeordnet. Erstrangig ist, dass ich geliebt bin. Vielleicht hat aber der eine oder die andere auch Mühe, das für sich persönlich ganz anzunehmen. Das kann passieren, auch unter uns Christen. Darum betont Johannes hier eben auch nochmal, das sind jetzt nicht nur so ein Spruchband vom Himmel. Gott hat so ein bisschen aufgemacht und oben so ein Banner rausgehängt, ich hab dich lieb oder diese Welt lieb. Also Worte kann man viele machen von der Liebe. Aber die Erfahrung von Liebe, die kann man nicht so einfach wegstreichen. Wenn mir einer auf die Pelle rückt mit seiner Liebe, dann merke ich ja, dass er das ernst meint. Ich erinnere mich noch, als ich so Teenager war, da war mal so ein Mädel in unserem Jugendkreis und irgendwie dachte ich, die benimmt sich so merkwürdig. Bis mir dann einiger Zeit später klar wurde, die hat sich in mich verknallt. Ihr Pech war ich nicht. Und jetzt musste ich gucken, wie ich mir die tatsächlich so ein bisschen vom Leibe halte. Das tat mir für sie leid, aber so. Aber man merkt es einfach. Da rückt einem jemand auf die Pelle. Der setzt sich neben einem, der bringt einem was, der verhält sich irgendwie komisch. Also, das merkt man, wenn man geliebt wird. Und so hat Gott das gemacht. Gott ist uns auf die Pelle gerückt. Er kam uns nahe. Er hat sich neben uns gesetzt. Er kam in unsere Welt, mitten in unser Leben hinein, damit wir durch ihn leben sollen. Gottes Liebe ist nicht ein Spruchband vom Himmel, keine Theorie. Sie wurde Leben. Und man kann sich das nochmal richtig vor Augen führen. Liebe hieß für Gott und heißt für Gott Haut, Körper, Schweiß, Hände, Füße, Geschlechtlichkeit, Denken, Durst, Hunger, Jugend, Arbeit, Tod, all das gilt für Gott in Jesus Christus und vieles mehr. Dass Jesus in diese Welt kam als Mensch, das ist die personhafte Liebe Gottes. Er hat nicht nur von Liebe gesprochen, er ist sie für uns geworden. Und darum der erste und wichtigste Satz heißt: Ich glaube, weil ich geliebt bin. Ich glaube, weil ich geliebt bin. Ein zweites: Glauben heißt, so können wir es bei Johannes hier entdecken, ich bin endgültig geliebt. Endgültig heißt ja am Ende über allem gültig. Wenn das Ende da ist, bleibt das bestehen. Alles andere fällt weg. Angst fällt weg. Unsicherheit fällt weg. Unfertigkeit fällt weg. Am Ende sagt Gott, endgültig geliebt. Johannes sagt darum hier, wir haben Zuversicht am Tage des Gerichts. Es gibt so etwas wie ein Gericht. Und das kann einen ja schon auch verunsichern, ja. Aber endgültig, über allem Ende, am Ende gültig über allem. Menschen, ob sie glauben oder nicht, ahnen ja vielleicht, dass es so etwas wie eine Lebensabrechnung gibt. Man muss mal bei den großen Atheisten hingucken, die haben immer eine Ahnung davon gehabt. Die haben immer irgendwie davon gesprochen, häufig davon gesprochen. Franz Xaver Krötz, das war so ein, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, so ein Autor, Deutscher, lässt es in einer Szene in seinem Film auch so sagen: Wird uns der Herrgott erkennen, wenn wir ans Himmelstor kommen? Gibt es etwas, was uns unverwechselbar macht, so dass man uns nicht übersieht? Das ist doch eine spannende Frage, oder? Wenn es aufs Letzte ankommt, ist dann da jemand, der uns sieht und sagt: Dich meine ich. Und dich habe ich lieb. Und du bleibst. Es ist irgendwie wichtig, dass etwas dabei herauskommt aus unserem Leben. Und es ist gut zu wissen, dass Gott das festmacht, endgültig geliebt. Also nicht, ich habe endgültig was geleistet, sondern ich habe mich von ihm lieben lassen. Und wo das ins Herz und ins Leben eingeht, da gibt es auch keine Furcht mehr vor Gott. Keine Angst mehr. Furcht hat ja immer mit dem Gefühl der Unsicherheit zu tun, der Unberechenbarkeit, dass noch irgendein Restrisiko da ist. Aber wer zu Jesus gehört, lebt ohne Restrisiko. Ich verpasse viel im Leben. Ich werde vielem nicht gerecht. Menschen und auch Gott werde ich nicht gerecht werden. Nein, das geht nicht. Aber das ist nicht mehr das Restrisiko, das mir den Himmel versperren könnte. Wir brauchen nicht im Geheimen mit Strafe zu rechnen. Gott sagt uns, dass seine Liebe uns vollkommen durchliebt, dass seine Liebe uns vollkommen rettet. Da bleibt kein Rest von Unsicherheit übrig. Es gibt so eine Art von Glauben, die immer noch offen lässt, wie Gott letztlich zu uns steht und beurteilt. So ein Satz heißt dann manchmal vielleicht: Wir bleiben Suchende ein Leben lang. Ja, aber bei Gott stimmt das nicht. Gottes Liebe hat uns schon längst gefunden und da müssen wir nicht mehr suchen. Sie hat uns schon längst gefunden. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer sich immer noch fürchtet, der stellt sich noch immer außerhalb der vollkommen genügenden und geltenden Liebe Gottes. Wenn das in deinem Herzen da ist, stell dich vor Gott hin und sag: Mach mir das Herz weiter. Ich möchte das noch mehr von dir empfangen und begreifen. Und das soll mich tief, tief durchdringen. Die Liebe Gottes bewirkt in uns Gewissheit. Gott will uns nicht mit einem Restrisiko an der kurzen Leine halten. Er will uns Freiheit schenken durch diese tiefe Lebensgrundlage: Ich bin geliebt. Das erste Mal verliebt. Naja, als Teenager ist das ja vielleicht vieles ein bisschen schwierig, wenn man noch nicht so richtig weiß, was da in einem passiert, wenn man ein bisschen älter ist und dann so eine Liebe entdeckt in sich und von anderen, die auch noch eine andere Grundlage hat und ein bisschen tiefer ist, dann stellt man sich hin, hat mit seinen Menschen zu tun, seiner Familie, anderen Menschen und sagt keinem was davon. Oder? Nicht, Jana? Als du, ich weiß nicht, so, dann bist du ein Jahr durchs Leben gegangen und keinem gesagt, dass du jemand liebst. Natürlich, wenn man so von Liebe durchdrungen ist, dann kann man doch nicht den Mund halten. Also man zeigt das und man sagt es auch. Also dem, den man liebt natürlich, aber andere auch. Wer liebt, hat keinen verschlossenen Mund. Und darum sagt Johannes sehr selbstverständlich, ein jeder Geist, der bekennt, dass Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott, das ist jetzt ein bisschen schwierig im Deutschen, aber gemeint ist, wer so von Gottes Liebe durchdrungen ist, der kann davon noch nicht den Mund halten. Da ist nicht die Aufforderung dahinter, wenn du das jetzt tust, musst du dich jeden Tag auf den Marktplatz stellen und ein Schild haben und sagen, Gott liebt auch dich. Nein, überhaupt nicht. Sondern das kommt zutiefst aus dem eigenen inneren Wesen heraus, dass ich das mit anderen teile, was ich selbst erfahren habe. Keinerlei Zwang, keinerlei Druck, sondern eine pure Selbstverständlichkeit. Worin äußert sich, dass ich geliebt bin und in dieser Gewissheit stehe, dass ich es mit anderen teile? Die Folge dieser Liebe ist einerseits, dass ich mein Leben dadurch prägen lasse. Und das andere ist eben, dass ich das auch erzähle und andere einlade. Du, das ist nicht nur meine private Liebe, sondern dieser große Gott hat diese Liebe auch für dich, für andere. Bekennen heißt das hier bei Johannes. Dass Christen von dieser Liebe geprägt sind und dass sie dementsprechend etwas tun, hat selten einen Christen ins Gefängnis gebracht. Aber dass Menschen, Christenmenschen sagen, dieser eine Gott ist Liebe über allem auch für dich, das ist manchmal schwierig für Christen. Nicht bei uns hier, aber an anderen Stellen. Der Ärger für die christliche Gemeinde damals begann, als die Christen sagten, Jesus ist der einzige Herr und Jesus Christus ist Gottes Sohn und in ihm wird Gottes Sohn, wird Gottes Liebe einmal und verbindlich für alle Menschen deutlich. Das Bekenntnis zu dieser Liebe Gottes ist immer herausfordernd. So sagt Johannes das. Wer so gelebt wird, der kann doch gar nicht anders, als das auch zum Ausdruck bringen. Und darum das Letzte auch nochmal. Solch eine Liebe kann man ja nicht für sich behalten. Am Ende sagt Johannes hier, wer seinen Bruder nicht liebt, seinen Bruder und seine Schwester, also gemeint sind hier die christlichen Schwestern und Brüder, wer seine Schwester und seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, den man vor Augen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Liebe wird immer konkret. Und da wir Gott nicht greifen können, sondern weil Gott durch seinen Geist in unserem Herzen ist, bringt diese Liebe uns dahin, sich zu entfalten an den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Erfahrene Liebe, endgültige Liebe, sich äußernde Liebe, bekennende Liebe, wird sich an dieser einen Stelle zeigen, in der Liebe zur Schwester und zum Bruder. Glaube löst sich nicht in dieser Geschwisterliebe auf, aber Glaube lässt sich in dieser Geschwisterliebe einlösen. Oder anders gesagt, die Liebe Gottes kann ich in mein Herz aufnehmen, das Bekenntnis kann ich mit meinen Lippen ablegen, aber die erfahrene Liebe kann ich nur an den Geschwistern bewähren. Liebe deine Schwester, deinen Bruder, das heißt, entzieh ihm die Liebe Gottes nicht. Gleichgültig, wer und sie ist, wer er und sie ist, wie sie sich geben, wie sie aussehen und wie sie auf dich wirken. Und deshalb schließt diese erfahrene Liebe Gottes das private Christsein aus. Wer so geliebt ist, kann nicht nur privat das für sich konsumieren und gelten lassen. Es geht gar nicht anders. Diese Liebe Gottes drängt immer zu anderen. Erfahrene Liebe ist nie privat, persönlich, ja, aber nie privat. Sie ist immer öffentlich und für jeden zugänglich. Und dafür sind wir als Christengemeinde, als Christenmenschen, als Gemeinde, auch meinetwegen als Gemeinschaft Ratzeburg hier dafür da, um Menschen zu zeigen, Gott liebt dich. Amen.